Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und in dieser Geschichte gehen wir gemeinsam an die Wurzeln unserer Welt, auf dass wir diese mit neuen Augen sehen. Und damit willkommen zurück bei Gründungsmythen des Nationalismus. In dieser Serie haben wir bisher von den doch ziemlich ungewöhnlichen Nationen Österreich und der Schweiz und ihren nationalen Mythen gehört. Dabei habe ich auch schon die ein oder andere Erklärung für den Nationalismus an und für sich aufgemacht. Wann und warum er überhaupt entstand, wie neu er wirklich ist und warum er gleichzeitig doch so alt wirkt. Wo aber sowohl Österreich als auch die Schweiz ziemlich ungewöhnliche Fälle waren, wird es heute deutlich klassischer. Wir machen uns nämlich auf nach Polen und schauen uns an, wie dort die Nationsbildung vonstatten ging und vor allem, auf welche Mythen sie aufbaute. Eine Sache werden wir dabei sehr schnell sehen. Der polnische Nationalismus ist bis oben hin religiös aufgeladen und ich glaube, das ist kein Zufall, weil Nationalismus und Religion, die zwei Dinge stehen sich näher, als man glauben möchte. Das hier ist der dritte Teil einer insgesamt fünfteiligen Serie, die uns in den nächsten Wochen auch noch in die Ukraine und dann zuletzt nach Russland führen wird. Aber alle UnterstützerInnen des Déjà-vu-Clubs auf der Stufe Mitglied können die gesamte Serie auch jetzt schon hören. Und wenn du das auch möchtest, findest du einen Link zum Club in der Folgenbeschreibung oder direkt auf ralfkrabuschnik.com/club. Sollte das nichts für dich sein, dann abonniere diese Show doch schnell in der App, wo du sie gerade hörst. Dann verpasst du Teil 4 nächste Woche auch garantiert nicht. Und damit starten wir rein. Polen. Es erfüllt in vielerlei Hinsicht wirklich alle klassischen Voraussetzungen, die wir so an moderne Nationen stellen. Eine klar definierte gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Kultur, gemeinsame Geschichte und gemeinsame Mythen. Auch zeitlich passt das polnische Beispiel ganz wunderbar in den Rahmen, den ich in den ersten beiden Folgen dieser Serie aufgemacht habe. Also, aufgemacht, nur um gleich wieder einzuschränken, dass die Beispiele Österreich und Schweiz aus dem Rahmen fallen. Hätte ich auch irgendwie anders ordnen können. Aber heute läuft wirklich mal alles nach Plan. Polen entsteht als moderne Nationsidee ganz mustergültig so ab der zweiten Hälfte des 18. und dann vor allem im 19. Jahrhundert. Aber zwei Sachen sind daran trotzdem wieder besonders. Erstens, dass die Nationswerdung und die dazugehörige Mythenbildung zu großen Teilen in einer Zeit stattfindet, in der es gar keinen polnischen Staat gab. Und zweitens, wie nahe diese Mythenbildung sich am Christentum und ganz konkret dem Katholizismus orientiert. Und gerade Letzteres ist eben, denke ich, kein Zufall. Weil Nationalismus teilt mit der Religion deutlich mehr als mit anderen Ismen, wie vielleicht Liberalismus, Kommunismus, Faschismus. Sogar so sehr, dass er die Religion an vielen Orten ja inzwischen quasi ersetzt hat. Um uns all dem heute zu nähern, schauen wir uns wie immer zuerst mal einige der nationalen Mythen Polens an. Von da aus können wir uns dann langsam der Gegenwart nähern und schließlich sehen wir dann, auf welche Art all das in Polen auch noch heute lebendig ist und weitergetragen wird. Ja, es werden sogar noch neue Mythen geschaffen. Und am Schluss soll uns das alles dann dabei helfen, die Frage zu beantworten, wie die Nationserfindung in Polen wirklich abgelaufen ist und was uns das eben über die Beziehung zwischen Nation und Religion sagen kann. Man könnte jetzt auch hier wieder mal weit zurückgehen. In Polen kennt man bis heute Legenden, die in die graueste Vorzeit zurückreichen. Alte slawische Herkunftsmythen, die in ähnlicher Form auch im benachbarten Tschechien oder sogar in Kroatien existieren. Aber so weit wollen wir mal nicht gehen. Wir springen für unseren Anfang stattdessen an einen prägenden historischen Moment Polens in einer etwas späteren Zeit, nämlich das goldene Zeitalter von Polen-Litauen. Und dieser Mythos beginnt mit einer großen Siegesgeschichte, die auch in Deutschland nicht ganz unbekannt ist. Die Schlacht bei Tannenberg. Wobei im Polnischen eher als Schlacht bei oder eigentlich wörtlich unter Grünwald bekannt. Bitwa pod Grünwaldem. Die ereignet sich im Jahr 1410 zwischen dem Deutschen Orden und Polen-Litauen und endet mit der ersten großen Niederlage des Deutschordens in über 200 Jahren. Damit endet dessen Expansion in Nordosteuropa und Polen-Litauen steigt zur neuen regionalen Großmacht auf. Wobei, wie das bei goldenen Zeitaltern ebenso ist, man sieht das meist erst im Nachhinein. Und so ist es auch mit der Erinnerung an den polnisch-litauischen Staat und konkret auch die Schlacht bei Grünwald. Na, willst du mal raten? Wann, glaubst du, beginnt die groß angelegte Erinnerung an diese Schlacht? Wann sehen wir sie prominent in Geschichtsbüchern, in der Literatur, auf Gemälden, in politischen Reden? Direkt danach? Irgendwann im 15. Jahrhundert? Ach komm, du kennst das Spiel schon. Natürlich nicht. Es ist selbstverständlich erst im 19. Jahrhundert und nicht etwa bereits in der Blütezeit Polen-Litauens selbst. Im Fall Polens geschieht das aber dann in einer ganz besonderen Zeit damit, nämlich nach 1795 und damit nach der dritten und letzten Teilung Polens, die das Land von der Karte verschwinden lässt und zwischen Russland, Preußen und Österreich aufteilt. Über diese Teilungen Polens habe ich im letzten Jahr übrigens schon mal eine getrennte Folge gemacht. Wenn dich das interessiert, ich würde sie dir als Kontext empfehlen und verlinke sie dir auch mal in der Beschreibung. Während dieser Zeit der Teilung tauchte die Schlacht bei Grünwald dann jedenfalls überall auf. Einer der großen polnischen Nationaldichter, Daniel, hilfst du mir mal kurz?
Mickiewicz.
Ich wäre wirklich aufgeschmissen ohne den Guten, also falls du noch einen Grund suchst, beim sehr guten Podcast Heldendum reinzuhören. Dieser Mickiewicz widmet sich in seinen Werken eben der Schlacht bei Grünwald. Und er zeichnet den Deutschen Orden dabei so als eine Art Vorläufer des modernen Preußens. Der Maler Jan Matejko, der kreiert dazu sogar ein ganzes Panoramabild, wirklich ein gigantisches Bild. Ja, und die Schlacht nimmt als Resultat eine völlig neue Bedeutung an im 19. Jahrhundert. Sie wird von einer alten, mittelalterlichen Auseinandersetzung zum symbolischen polnischen Sieg über die Teilungsmacht Preußen. Aber, naja gut, der Sieg in der Schlacht mag zwar heroisch gefeiert werden, aber im Hintergrund schwingt doch immer diese unangenehme Tatsache mit, dass Polen am Ende eben doch vom Deutschen Orden, beziehungsweise, wie Mickiewicz es sah, in dessen neuer Gestalt Preußen unterworfen wurde. Und es ist dieser Blickwinkel, der dann ab dem 19. Jahrhundert so richtig die Kreativität polnischer Künstler beflügelt. Es entsteht jetzt nämlich ein Bild Polens als ein Opfer unter den Nationen. Und nicht nur das, dieses Bild vom Opfer Polen nimmt in den Darstellungen auch immer mehr religiöse Züge an. Und am Ende des Jahrhunderts ist Polen dann nicht mehr nur ein Opfer, es ist ein Märtyrer. Das hatte auch eine gewisse Tradition, muss man sagen. Die polnische Oberschicht sah sich schon seit der Neuzeit als an der Front, am Rande der westlichen Christenheit und als Vorhut gegen Orthodoxie und Islam. Wie man sich selbst im Adel also sah, das war schon sehr lange vom Katholizismus geprägt. Und jetzt in der Zeit der Teilungen, da hat das eine ungewöhnliche Konsequenz. Es gab keinen polnischen Staat, der die katholische Kirche im Namen der Nation hätte vereinnahmen können, wie das vielleicht in Frankreich der Fall war. Stattdessen wird der Katholizismus selbst zum Faktor des Zusammenhalts von Polinnen und Polen in den drei Teilungsgebieten und über diese hinweg. Er wird zu einem grundlegenden Teil dessen, was man als polnisch verstand. Er wird zum grundlegenden Teil der polnischen nationalen Identität. Und im Lauf des 19. Jahrhunderts wandert dieses neue Selbstverständnis dann auch von den Adligen und der bürgerlichen Oberschicht über die Intellektuellen weiter nach unten bis ins einfache Volk. Und dann, nach 123 langen Jahren, folgt auf den Tod am Kreuze der Besatzer die Wiederauferstehung. Polen steht am Ende des Ersten Weltkriegs als neuer Staat wieder auf. Wobei auch das nicht lange halten sollte. Nur 20 Jahre später kommt es schon wieder zu einer Teilung. Dieses Mal zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und der Sowjetunion und die würde den polnischen Opfermythos nochmal in ganz neue Höhen befördern. Gründungsmythen des Nationalismus wurde mit ermöglicht durch den Werbepartner dieser Serie, nämlich booklooker.de. Booklooker ist einer der größten Büchermarktplätze im deutschsprachigen Raum. Es gibt dort Millionen an Büchern, sowohl gebrauchte und antiquarische als auch neue, dazu aber auch Hörbücher, Filme, Musik und Spiele. Und das Ganze von gewerblichen wie privaten HändlerInnen. Ich habe dort vor kurzem ein altes Buch aus den 90ern bestellt für die kommende Serie und der Ablauf, der war da wirklich extrem simpel. Obwohl der Händler da jetzt in meinem Fall in England saß, kam dann erstmal direkt nach meiner Zahlung über PayPal eine Bestätigung von Booklooker und gleich am nächsten Tag dann auch eine erste Mail aus Exeter. Und von da an ging es eigentlich wie gewohnt weiter, hat alles super geklappt. Sollte irgendwann mal irgendwas doch daneben gehen, sind aber alle Einkäufe bei Booklooker von einem Käuferschutzprogramm zusätzlich abgesichert. Mit dem Link in der Beschreibung kommst du zu Booklooker und kannst bei einer neuen Registrierung dann 30 Tage lang, wenn du da was haben solltest, provisionsfrei Bücher und anderes auf der Plattform verkaufen. Alle Infos zur Werbung findest du aber neben der Beschreibung auch immer auf meiner Website gesammelt unter ralfgrabuschnik.com/Werbung. Vielen Dank an Booklooker und damit weiter im Programm. Diese vierte Teilung selbst hatte natürlich schon mal ihren Anteil an der Stärkung des Opfermythos. Immerhin endete diese ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch nicht so richtig und die Sowjetunion hielt Polen auch nach 1945 noch mit Gewalt in ihrem Orbit. Und doch ist das nicht mal der wichtigste Baustein im modernen polnischen Opfermythos. Der basiert stattdessen auf einem Ereignis aus dem Jahr 1940, dem Massaker von Katyn. Eine unfassbar brutale und tragische Geschichte. Die Rote Armee hatte im September 1939 nämlich auch zahlreiche polnische Kriegsgefangene gemacht. Viele von ihnen waren Offiziere und vor allem auch Reserveoffiziere aus der polnischen Oberschicht. Viele waren im Start der Zwischenkriegszeit in Polen in der Verwaltung auch tätig gewesen. Und im April und Mai 1940 fällt in der Sowjetführung die Entscheidung zum Massenmord. Lavrenty Beria, seines Zeichens Chef des sowjetischen Geheimdienstes NKWD, reicht einen Beschlussentwurf an die Sowjetführung um Josef Stalin weiter. Darin bezeichnet er Teile der polnischen Kriegsgefangenen als, Zitat, eingeschworene Feinde der Sowjetmacht, erfüllt von Hass auf das Sowjetsystem. Das mag zwar nicht ganz falsch gewesen sein, aber naja. Das Politbüro und Stalin selbst unterzeichnen den Entwurf und ohne viel Widerrede schreitet der Geheimdienst dann einen Monat später zur Tat. In mehreren Gefangenenlagern werden die polnischen Offiziere abgeführt, unter dem Vorwand verlegt zu werden. Und im Anschluss werden sie allesamt eiskalt erschossen. Insgesamt können wir von über 20.000 Opfern ausgehen. Knapp 4.500 von ihnen finden ihren Tod in einem Wald abseits des Orts Katyn nahe Smolensk. Ihr Massengrab wird später von Mitgliedern der Wehrmacht entdeckt. Doch die Sowjetführung, die weigert sich, diese Massaker anzuerkennen und schiebt stattdessen alles auf die Deutschen. Und diese Lüge hält sie aufrecht, bis ins Jahr 1990. Man kann sich die Folgen wohl ungefähr vorstellen. Das bedeutet, dass über 20.000 Familien auch nach Kriegsende keine endgültige Erklärung für das offiziell immer noch sogenannte Verschwinden ihrer Angehörigen bekommen. Ganz zu schweigen vom Aderlass in der polnischen politischen Führungsriege. Und an der Stelle schließt sich auch ein Kreis zur von mir schon genannten Folge über die Teilungen Polens, weil dieses Massaker, und darüber rede ich in dieser Folge auch, wird schnell zu einem kollektiven Trauma. In den Familien und auch darüber hinaus wird nach 1945 natürlich an Katyn und die dort und anderswo ermordeten Männer erinnert. In der Öffentlichkeit ist das in kommunistischer Zeit aber strikt untersagt. Ja, und was bleibt den Menschen? Gerade den Hinterbliebenen und auch allen anderen antikommunistischen und nationalbewussten Menschen bleibt die katholische Kirche als ein natürlicher Rückzugsort. Und so sehen wir im kommunistischen Polen der Nachkriegszeit eine breite Neubelebung der Religion, so ganz im Gegensatz zur eigentlich angestrebten Ideologie der Partei und auch im Gegensatz zum Trend der Säkularisierung, die wir fast überall sonst in Europa sehen. Die überraschende Wahl eines polnischen Papsts und dessen fulminanter Besuch in Polen 1979 erledigen dann quasi den Rest. Und in Anbetracht all dessen ist es vielleicht auch wenig überraschend, aber nach 1989 kommt dann der alte, religiös aufgeladene polnische Opfermythos im jetzt wieder unabhängigen Polen mit voller Kraft zurück. Katyn wird zu einem Verbrechen am polnischen Volk selbst und jetzt in aller Breite diskutiert. Wie weit diese Mythologisierung fortgeschritten ist, fragst du dich? Das sehen wir ziemlich deutlich an einem anderen tragischen Ereignis aus dem Jahr 2010. An und für sich ein guter Anlass. In diesem Jahr besuchen die Ministerpräsidenten Polens und Russlands zum ersten Mal gemeinsam den Friedhof von Katyn im Rahmen einer Gedenkveranstaltung. Der Präsident Polens, also nicht Ministerpräsident, sondern Präsident, damals Lech Kaczynski von der nationalistischen PiS-Partei, war aber nicht eingeladen. Er organisierte stattdessen eine getrennte Gedenkreise nach Katyn und dafür fliegt er mit einigen Angehörigen der Opfer einige Tage später auch nach Smolensk. Bei einem riskanten Landeanflug im Nebel stürzt die Maschine aber ab und alle Insassinnen des Fluges sterben. Tragisch. Aber dieser Absturz taugt in polnisch-nationalistischen Kreisen und nicht zuletzt bei Lech Kaczynskis Bruder und dem heutigen Peace-Führer, Jarosław, seitdem für wahren Verschwörungswahn. Es soll laut diesen Verschwörungsgläubigen nämlich kein Unfall gewesen sein. Das war ein neues Katyn. Ein gezielter Anschlag auf das polnische Volk, auf die polnische Nation, auf das ewige Opfer. Es ist wirklich eine irre Verfestigung des Märtyrermythos hier in Polen. Und die hat der Autor Jarosław Marek Rimkiewicz in seinem Buch Kinderszenen prägnanter als viele andere eingeordnet. Er erklärt den Opfermythos Polens so. Die polnische Nation und ihre reale Geschichte haben laut ihm nicht genug Kraft, Polen und Polinnen zu einen. Das kann nur das Martyrium, nur Massaker wie jenes von Katyn oder der Aufstand von Warschau gegen die Nationalsozialisten im Jahr 1944. Und noch zynischer, schreibt Rimkiewicz, eigentlich müssten solche Massaker für die Erhaltung des Polentums regelmäßig wiederholt werden. Das mag eine arg zynische Bemerkung sein, aber doch erklärt sie so einiges. Sie erklärt, warum der Flugzeugabsturz in den Augen polnischer Nationalisten eben nicht einfach nur ein Unfall sein durfte. Er musste ein Angriff auf die polnische Nation sein, ein weiterer Angriff in einer langen Reihe an Angriffen auf diesen Märtyrer unter den Nationen. Und das ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass Rimkiewicz sein Buch 2 Jahre vor dem Flugzeugabsturz von Smolensk schon veröffentlicht hat. Und das ordnet das polnische Geschichtsbild, insbesondere in rechtsnationalen Kreisen, wie ich finde, schon ziemlich gut ein. Aber was sagt uns all das jetzt über Polen, polnischen Nationalismus und seine Mythen? Naja, erstmal sehen wir hier am polnischen Beispiel ja viele der Entwicklungen, die wir auch in den ersten beiden Folgen schon aufgemacht haben. Wir sehen zuerst die Nationalisierung des Staates als eine Reaktion auf die Moderne. Diese Phase endet in Polen aber im 18. Jahrhundert schon nach kurzer Zeit, weil ja der Staat geteilt wird und damit untergeht. Als Resultat findet die Nationsbildung dann eben nicht auf einer Staatsebene statt. Es übernehmen stattdessen Künstler und die Intelligenzia das Nationsprojekt als Teil der Bewegung der Romantik. Sie greifen auf alte Symbole und Mythen zurück, um diese neue polnische Nation mit Bedeutung zu füllen. Ganz im Sinn des letztes Mal vorgestellten Ethnosymbolismus. Das sehen wir in den Werken von Adam Mickiewicz, wie in denen vieler anderer Schriftsteller der Zeit. Und das sehen wir auch im Grünwald-Gemälde von Jan Matejko. Das ist die eine Seite des polnischen Nationalismus. Auf der anderen Seite sehen wir heute diese enorme Sakralisierung der Nation in Polen. Und die bringt uns zu einer großen Sache. Weil, ja, tatsächlich, Nationalismus und Religion sind sich näher, als man vielleicht glauben möchte, und zwar nicht nur in Polen. Benedict Anderson hat darauf in seinem Buch Imagined Communities schon Anfang der 80er hingewiesen. Er sieht die Nation darin als Erbin der Monarchien einerseits, auf politischer und kollektiver Ebene, und der Kirchen und Religion andererseits, auf spiritueller und individueller Ebene. Der Nationalismus teilt gerade auf dieser persönlichen Ebene in seiner Funktion nämlich viel mehr mit der Religion als mit anderen großen Ismen. Es ist keine Ideologie im Sinn von Faschismus zum Beispiel oder in Teilen auch Kommunismus. Es ist nicht in erster Linie eine politische Agenda. Nationalismus ist ein Glaubensmodell. Ein Modell, das uns die Welt einordnet und unseren Platz in dieser Welt erklärt. Er baut auf Mythen und Legenden, die von all seinen Gläubigen geteilt werden, und er wird in regelmäßigen Zeremonien auch neu beschworen. So, das lasse ich mal kurz so stehen, weil ich muss an der Stelle noch einen kurzen Exkurs wagen. Von Benedict Anderson lernen wir nämlich noch etwas ganz anderes, sehr Zentrales über den Nationalismus. Etwas, das sich wunderbar in alles bisher in dieser Serie Gesagte auch einfügt. In der ersten Folge zu Österreich haben wir ja von Ernest Gellners Modernismus-Theorie gehört. Er behandelt die großen Zusammenhänge und erklärt den Nationalismus als einen Prozess, in dem sich Staat und Kultur vereinen. Letztes Mal in der Folge zur Schweiz habe ich dann den Ethnosymbolismus von Anthony Smith vorgestellt. Er hilft uns beim Verständnis der alten Mythen, auf die der Nationalismus und die Romantik aufbauen konnten. Anderson geht jetzt aber den entscheidenden Schritt weiter. Einen Schritt nach unten, zur breiten Masse der Bevölkerung. Weil es ist zwar schön und gut, wenn die Herausforderungen der Moderne Staaten und ihre Eliten dazu brachten, ihre Macht, ihre Legitimität in einer kulturell-ethnischen Verbindung da zwischen Staat und Staatsvolk zu suchen. Und genauso ist es ja interessant, wie alte Mythen diese Verbindung irgendwie greifbarer machten. Aber interessierte das irgendeinen normalen Bürger, eine normale Bürgerin damals? Ich denke nicht, weil es fehlt ja noch ein Schritt. Der Schritt, wie der Nationalismus wirklich zur Normalität für alles wurde. So, dass, wie Gellner es an einer anderen Stelle mal so schön sagte, wir eine Nationalität haben, so wie wir zwei Ohren und eine Nase haben. Und das erklärt Anderson nun eben mit dem Einfluss von Medien. Oder, wie er es nennt, dem Printkapitalismus. Weil mit dem Einzug der Modernisierung im Bildungssystem, der Standardisierung der Sprachen, Alphabetisierung, das hatten wir alles in Folge 1, kommt ja nicht zuletzt auch ein neues Medium auf. Die Tageszeitung. Und die erzeugt unter den Lesenden jetzt wirklich etwas Revolutionäres. Ein Gefühl der Gemeinschaft und der Gleichzeitigkeit. Aurélie, die zum Frühstück eine französische Tageszeitung auf ihrem Balkon in Nizza liest, kann sich plötzlich sicher sein, dass Millionen andere zur selben Zeit genau das Gleiche tun, dieselben Nachrichten lesen. In Paris, in Marseille, in Lyon. Unsere Aurélie in Nizza wird die allermeisten dieser anderen in ihrem Leben niemals treffen. Aber doch kann sie sich absolut sicher sein, dass sie existieren. Und dass sie etwas mit ihnen teilt. Mit Menschen in London, Berlin oder Rom dagegen nicht. In deren Tageszeitungen stehen auch in einer anderen Sprache andere Sachen als in der französischen auf Aurélies Frühstückstisch. Und so zieht Anderson folgenden schönen Schluss, um den so durchschlagenden Erfolg des Nationalismus bis hinunter in das letzte Mitglied der Gesellschaft zu erklären. Dieser Erfolg kommt aus einer Kombination aus, Zitat, einem Produktionssystem, dem Kapitalismus, einer Kommunikationstechnologie, Print, und der Fatalität der menschlichen Sprachenvielfalt. So, und um jetzt noch einmal den Schritt zurück zu Polen und zur Religion zu machen. Es ist da noch eine ziemlich große Frage für mich offen, weil wenn man sich das so anhört, kann man sich wundern, sind Nation und Religion denn eigentlich dann funktionsgleich und damit de facto austauschbar? Das polnische Beispiel zeigt doch zumindest, dass es da eine klare Verbindung zwischen den beiden gibt. Oder anders gesagt, dass eine Nation gewisse Besonderheiten einer Religion übernehmen kann. Von den Mythen und Ritualen über christgleiche Opfer-Selbstdarstellung. Aber dabei endet es nicht. Nationen können auch die Funktion von Religionen übernehmen. Eine Antwort geben auf das Wozu bin ich hier? Wer bin ich? Ein Gefühl von Gemeinschaft geben. Das Ländermatch oder der Nationalfeiertag als Sonntagsmesse quasi. Und auch einen Selbstwert geben. Gern auch im Tandem mit der Abwertung von anderen. Und in dem Zusammenhang kann man in vielen Staaten ja inzwischen auch sagen, dass der Nationalismus die Religion ja eigentlich ersetzt hat. An einen christlichen Gott glauben immer weniger, an die Nation aber fast alle. Da ist Polen mit seiner Gottesfürchtigkeit dann also vielleicht doch wieder die Ausnahme. Ja, und jetzt warte nur ab, was uns dahingehend in der nächsten Ausgabe erwartet. Wenn du darauf nicht warten möchtest, noch einmal der Hinweis, die gesamte Serie kannst du jetzt schon exklusiv im Club hören. Und damit auch die kommenden Folgen der nächsten zwei Wochen. Einen Link findest du in der Folgenbeschreibung oder auf ralfgrabuschnik.com/club. Der Dialog mit euren Fragen und Gedanken wird dann am Ende der Serie in Form eines Livestreams auf YouTube kommen. Da will ich mit euch diskutieren, die ganze Serie ein wenig einordnen, reflektieren und natürlich Kommentare und Fragen teilen. Wenn du erstens mal live dabei sein willst, dann merk dir dafür gern schon mal Dienstag, den 1. April um 20 Uhr vor. Das ist genau eine Woche nach der letzten Folge dieser Serie. Aber für alle anderen keine Sorge, eine Woche darauf erscheint der Livestream dann auch leicht gekürzt hier im Podcast. Zweitens möchte ich dich aber auch jetzt schon um deine Fragen und Kommentare bitten, die ich dann da im Dialog teilen kann. Einerseits zur Serie an und für sich, andererseits aber natürlich ganz besonders zu meinen Argumenten heute in Bezug auf Polen, die Religion und auch die Medien. Schreib mir da gerne eine E-Mail an hallo@ralfgrabuschnik.com. Und bei Teilnahme bist du wie üblich mit der Namensnennung im Dialog im April einverstanden. Damit danke dir fürs bis zum Schluss dabei sein und wir hören uns hoffentlich nächste Woche schon im vierten Teil von Gründungsmythen des Nationalismus wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Mhm.